Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Heute geht es weiter in unserer Predigtreihe zum Thema Geld. Und dass wir heute bereits schon die vierte Predigt zum Thema Geld haben und dass wir auch noch vier vor uns haben, das zeigt uns, dass die Bibel sehr viel zum Thema Geld und Besitz zu sagen hat. Es scheint, dass es Gott sehr wichtig ist, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz umgehen. Und ich bin deshalb froh, dass wir eine achteilige Serie machen zum Thema, weil das Thema heute lautet, oder die Überschrift über die heutige Predigt lautet, wenn Geld für dich zur Gefahr wird. Und schön, dass wir acht Predigten haben dazu und wir nicht immer nur über die Gefahr des Geldes reden, sondern viele gute Dinge schon gehört haben über das Geld. Aber heute steht die Gefahr des Geldes im Mittelpunkt. Und dazu lesen wir den Predigttext aus 1. Timotheus. 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 12. 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 12. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Paulus schreibt: Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich möchte zunächst mit einem Vorurteil aufräumen. Viele Menschen halten ja diese bekannte Redewendung, Geld ist die Wurzel allen Übels für eine biblische Aussage. Stimmt aber nicht. Okay, vielleicht fragst du dich jetzt, das haben wir doch gerade eben gelesen, oder? Im Predigtabschnitt. Nein, das haben wir nicht. Denn es ist ein unvollständiges und irreführendes Zitat gewesen, diese Redewendung. 1. Timotheus 6, Vers 10 ist, würde ich sagen, der häufigste Vers, der in der Bibel falsch zitiert wird. Das ist eine verkürzte Darstellung. Wir lesen diesen Vers nochmal. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Also, die zwei Unterschiede, die ich gerade deutlich machen möchte: Geld an sich ist nicht das Problem, sondern die Geldgier wird hier als das Problem dargestellt. Die Liebe zum Geld. Also Geld ist nicht das Problem. Das haben wir in den letzten Predigten immer wieder gehört. Geld kann auch der Weg sein, wie Gott seine Versorgung uns gegenüber zum Ausdruck bringt. Aber Geldgier, die Liebe zum Geld, also auf das Herz kommt es an. Geld ist nicht das Problem. Ja, Geldgier wird hier angeprangert in diesem Vers. Und dann steht hier auch, ist nicht die Wurzel alles Bösen, sondern eine Wurzel alles Bösen. Also eine Ursache, die Menschen schaden kann. Aber es gibt daneben noch ganz, ganz viele andere Dinge. Der Hochmut, die Habgier, ja, aber noch ganz viele andere Dinge Macht, die Menschen kaputt machen kann. Das mal so als Einleitung. Ist Geld wirklich die Wurzel alles Üblen? Nein, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Übel. Und wir sehen das immer wieder, dass viele Sünden passieren, wenn Menschen an Geld denken. Menschen sind bereit zu lügen, damit sie mehr Geld bekommen. Wir denken da zum Beispiel an Ananias und Sapphira aus Apostelgeschichte 5. Die haben die Unwahrheit gesagt über ihren Kaufvertrag, um mehr Geld für sich behalten zu können. Oder wir denken an den König aus Israel, Ahab. Er wollte unbedingt an diesen Weinberg kommen, der so neben seinem Palast war, und er schreckte nicht davor zurück, dass dann dieser Besitzer, der Naboth, zu Tode kommt. Und Menschen sind heute immer noch bereit, alles Mögliche zu tun, um an Geld zu kommen oder Geld zu behalten. Und so meint Paulus, wenn Menschen Geld lieben, daraus erwächst alles Mögliche. Wir haben eben die Geschichte von dem Gehasi gelesen. Habt ihr eben gemerkt, wie er erfinderisch wurde mit seinen Gedanken? Oh, mein Herr hat gerade Besuch bekommen. Ne? Und jetzt bräuchte er gerade noch ein paar Festkleider. Nun, nachher, ich bin nirgendwo gewesen. Ne? Ist alles gut. Also diese Geldgier führt immer zu weiteren üblen Dingen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und wenn ich jetzt eben versucht habe, diese Redewendung zu entschärfen, zu sagen, okay, Geld ist nicht die Wurzel alles Übeln, dann habe ich es versucht, ein bisschen zu entschärfen, aber wenn wir uns diesen Text ansehen, dann müssen wir sagen, es klingt immer noch irgendwie gefährlich, oder? Hier steht, ab Vers 9, in Versuchung fallen, Fallstricke, törichte und schädliche Begierden, Untergang, Verderben, vom Glauben abgeirrt, viel Schmerzen verursacht. Also auch wenn Geld nicht das Problem ist, aber dieser Abschnitt bringt uns zumindest mal weg bei uns den Eindruck, Geld kann ganz schön gefährlich werden. Und deshalb lautet die Überschrift über die heutige Predigt, wenn Geld für dich zur Gefahr wird. Und ich gebe es zu, die Predigt kann heute etwas unangenehm sein. Das ist so unangenehm wie, wenn ihr Auto fahrt, kennt ihr das vielleicht, wenn da so das orangene Licht so am Armaturenbrett aufleuchtet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei uns hat es seit einem halben Jahr da geleuchtet. Aber als es dann soweit war, das ist ein unangenehmes Gefühl. Am Anfang ist es ärgerlich, ja, weil ich weiß, das kostet, das wird kosten. Aber diese Warnleuchte, diese Orange, die ist nicht dafür da, um uns zu ärgern, sondern sie ist dazu da, uns vor etwas zu warnen und uns vor etwas zu beschützen. Und genauso hat diese Predigt heute nicht die Absicht, dich zu verletzen, sondern dich zu warnen. Zu warnen davor, welche Gefahr vom Geld ausgeht oder vom Besitz ausgeht. Aber woher kannst du jetzt eigentlich wissen, ob Geld für dich persönlich eine Gefahr ist? Um im Bild zu bleiben von dieser Warnleuchte im Auto, leuchtet eine Warnleuchte in deinem Leben? Woher willst du das wissen? Und das ist mein erster Punkt und das beantwortet uns die Fragen oder die Verse 6 bis 8. Die Überschrift lautet beim ersten Punkt, woher du wissen kannst, ob Geld für dich eine Gefahr ist. Wir lesen die Verse 6 bis 8 und da schreibt Paulus, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Ich muss zugeben, diese drei Verse klingen noch nicht so dramatisch wie die folgenden zwei Verse. Die Verse 9 und 10 sind so ein bisschen dramatischer. Aber Paulus beginnt seine Untersuchung über die Frage des Geldes eben mit diesen zwei Versen oder mit diesen drei Versen und er verbindet damit die Konsequenzen, die er später beschreibt, mit den Ursachen. Das heißt, wir reden hier eigentlich über die ersten Symptome, die ersten Warnsignale auf deinem Armaturenbrett. Und was ist dieser Hinweis, der uns zeigen kann, ob ich Geld liebe? Kurz zum Kontext, wir beginnen hier in Vers 6. Ab Vers 3 ist Paulus schon unterwegs zu warnen. Er warnt vor Menschen, vor Irrlehrer, die falsche Lehren in die Gemeinden bringen wollen und die meinen, ja, mit Gott zu leben, das ist eine Sache, da kannst du finanziell echten Gewinn machen. Ja, die sehen die Beziehung zu Gott, in Vers 5, als ein Mittel zur Bereicherung. Und davor warnt Paulus. Und dann sagt er, ja, die Beziehung zu Gott ist tatsächlich eine Bereicherung, aber nicht so, wie du es dir vorstellst, anders. Und das Wort, das hier hervorspricht in diesen drei Versen, in Vers 6 und Vers 8, ist das Wort Genügsamkeit. Zweimal wird es erwähnt. Wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird, beziehungsweise Vers 8, Nahrung und Kleidung, wenn wir das haben, dann soll uns das genügen. Oder wie wir heute sagen würden, dann sollten wir zufrieden sein. Genügsamkeit oder Zufriedenheit verwendet Paulus also als Gradmesser für die Gefahr des Geldes. Quasi das ist die Warnleuchte in deinem Auto. Und jetzt könntest du vielleicht sagen, ja, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist gut. Aber das ist nicht das, worüber Paulus spricht. Paulus sagt nicht, sei zufrieden mit dem, was du hast, sondern er sagt, er setzt eigentlich ein anderes Kriterium. Er sagt, nicht mit dem, was du hast, sondern wenn du nur Nahrung und Kleidung hast, dann solltest du schon zufrieden sein. Ja, wir haben vielleicht im Leben einen gewissen Standard erreicht und haben uns auf diesem Niveau ganz gut eingerichtet, man hat sich daran gewöhnt und deshalb sind wir zufrieden. Weil Paulus sagt, wir sollten schon zufrieden sein, wenn wir nur Nahrung und Kleidung haben. Und das Wort, das hier für Genügsamkeit steht oder genugsam sein, ist das griechische Wort autarkeia. Und ihr hört das ein bisschen, autark, das wir heute verwenden, ist der Begriff, den wir davon ableiten. Wann ist jemand autark? Ja, wenn jemand unabhängig ist. Wir denken gerade jetzt, denken einige von uns drüber nach, ja, wie können wir autark leben? Wie können wir uns zum Beispiel selber ernähren? Ja, da wird vielleicht eine Wiese irgendwo, da werden Tiere gehalten, vielleicht so ein Tiny House, ein kleines Haus, so ein minimalistischer Lebensstil. Manche denken auch über autark sein nach in Bezug auf Energie, oder? So ein paar Zellen auf dem Dach, die dann Energie speichern können, dann sind wir unabhängig. Autark sein heißt ja unabhängig sein von den Umständen. Ist eine gute Sache. Ist eine gute Sache. Was hat das mit dem Wort Genügsamkeit zu tun? Genügsam sein ist auch autark sein, unabhängig sein von den Umständen. Und das ist genau das, was Paulus sagt, wenn er in Philipper 4, Vers 12 schreibt, denn ich verstehe mich aufs Armsein, verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Paulus ist quasi unabhängig, er ist autark von den Umständen. Eine gute Sache. Aber jetzt müssen wir etwas klarstellen. Wenn man diese Verse hier in 1. Timotheus 6 liest, dann könnte man meinen, Paulus will, dass wir alle so kleine Minimalisten sind, oder? Einfach nur Nahrung und Kleidung, wobei wir Kleidung noch erweitern können. Das, was uns bedeckt, man kann sagen, das Dach über dem Kopf bedeckt uns auch, also Wohnung ist auch in Ordnung. Ne? Man könnte sagen, Paulus lehrt hier einen gewissen Minimalismus. Quasi nur Nahrung und Kleidung haben, dann sollst du zufrieden sein. Aber das kann Paulus nicht meinen, weil er in diesem Kapitel 6, später im Vers 17 dann sagt, den Reichen der jetzigen Weltzeit gebiete ich. Und dann kommt er und beschreibt, wie die als Reiche ihr Leben leben sollen. Also er sagt nicht, du darfst nicht reich sein, sondern du sagst, deine Zufriedenheit beginnt schon dann, wenn du nur Kleidung und Nahrung hast. Das reicht schon aus. Also er lehrt nicht ein Minimalismus, sondern ein Maximalismus. Also quasi, es reicht schon aus mit Nahrung und Kleidung, dann sollst du schon genügsam sein. Also wenn wir heute über Minimalismus nachdenken, und Minimalismus ist ja ein Trend, so ne, Tiny House oder so ein Wohnwagen umbauen, so ein Wohnwagenleben, das ist ja ein Trend, so eine Einfachheit, und man kann das auch verstehen, die Menschen, die heute ziemlich gestresst sind von all den Möglichkeiten, da ist es auch mal wieder ganz interessant, einfach zu leben, es vereinfacht das Leben. Ja? Mittlerweile ist Amish sein auch wieder spannend, weil man wird von all den Optionen, die kappt man einfach und lebt auch glücklicher, sagt man. Also einfacher gleich glücklicher. Aber aufpassen, Paulus spricht nicht einfach von Einfachheit und ich sag mal Minimalismus, weil das ist ein Lebensstil heute. Knappheit ist etwas anderes. Man wählt sich Minimalismus oder Einfachheit, aber Knappheit wählt man sich normalerweise nicht. Knappheit geschieht mit einem. Es wird einem aufgezwungen. Und jetzt sagt Paulus, und selbst wenn dir das passiert, wenn du nur Nahrung und Kleidung hast, dann darfst du schon dankbar sein. Puh, ich nehme an, dass wir alle genug zu essen haben, dass wir alle genug Kleidung haben, dass wir alle genug zu trinken haben, ein Dach über dem Kopf haben. Warum sind selbst wir nicht immer zufrieden? Warum ärgert es uns, wenn wir Dinge nicht haben? Es gibt mehrere Antworten dazu. Zum einen, weil unser Herz, und so sagt es Calvin, weil unser Herz so funktioniert, wie eine Götzenfabrik. Es produziert immer wieder neue Wünsche. Und jeder erfüllte Wunsch begehrt oder bekommt wieder junge. Also jeder erfüllte Wunsch bekommt neue Wünsche. Weil wir meinen, wenn wir das erfüllt bekommen, dann wird sich mein Leben nachhaltig verändern. Und ich bin diese Woche noch dabei ertappt worden. Ich gebe es zu, ich nutze ein Bibelprogramm und bin überzeugt auch davon. Und dieses Bibelprogramm oder die Anbieter davon, die bieten gerade ein Gewinnspiel an, das 30 Tage läuft. So, bis zum 30. Dezember. Man kann verschiedene Produkte gewinnen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ansonsten kannst du mitmachen. Und am letzten Tag gibt es ein iPad zu gewinnen mit einem Stift und mit diesem Goldpaket dieses Bibelprodukts. Ich habe das Produkt schon, aber ich habe ja nicht, es ist ja mal ein neues Update und sowas. Ich könnte eigentlich wieder eins gebrauchen. Und ich sehe das gerade und sitze so am Tisch und sage laut vor mich her, wenn ich das gewinnen würde und sag nicht weiter und dann einer meiner Kinder dann, dann wärst du für ewig glücklich. Und er sagt, ouch, das tat weh. Wenn du wüsstest, worüber ich am Sonntag predigen muss, ne? Über Zufriedenheit. Dabei habe ich ein iPad, ja? Nur ich habe keinen Stift und habe auch nicht das neue Goldprogramm. Warum? Weil es immer ein Mehr gibt. Was wir wollen, ist nicht zufrieden sein mit dem Sonntag. Wir wollen ja nicht wirklich unbedingt Reichtum, sondern einfach das gewisse bisschen mehr. Und deshalb kannst du einen Test auch in deinem Leben machen. Wie sehr beten wir um Dinge, dass wir sie gerne haben? Und wenn wir sie dann haben, wie lange danken wir dafür? Ja, wir haben uns doch an gewissen Luxus gewöhnt und sind dann ganz zufrieden. Ich meine, ganz ehrlich, wer wird heute, ich meine, wenn er einen 53-Zoll-Bildschirm hat, heute mit seinem Smartphone das WM-Finale verfolgen? Das macht man nicht mehr. Wir haben uns daran gewöhnt. Oder jetzt sind wir, also dafür packe ich doch mein Handy nicht mehr aus. Kann man zwar auch gucken, ne? Man, eigentlich das gleiche Ergebnis. So ändert sich ja nichts dran, ne? Aber wir haben uns dran gewöhnt. Und wir gewöhnen uns auch schlechter dran, wieder zurück zu alten Standards zu kehren. Aber an neue Standards, da gewöhnen wir uns recht schnell. Und mach den Test. Wie lange bist du wirklich dankbar und glücklich gewesen über die Dinge, die du bekommen hast? Die du so stark gewünscht hast. Was ist noch ein Grund, warum es so schwierig ist, zufrieden zu sein? Weil wir in einer Konsumgesellschaft leben. Ja? Uns umgibt immer wieder Werbung. Und die Marketingleute wissen doch ganz genau, wie wir funktionieren. Ja, Sky hat zum Beispiel Werbung gemacht mit der Aussage, damit das war eine der erfolgreichsten Werbungen, die sie gemacht haben, du willst es doch auch. Sei doch ganz ehrlich, du willst es doch auch. Und dann L'Oreal zum Beispiel, ne? Weil du es dir wert bist. Und ich meine, diese Slogans, das Verrückte ist ja, wir kennen sie sogar, weil sie uns immer wieder gesagt werden. Eigentlich funktioniert Werbung so mit unserer Unzufriedenheit. Dir fehlt noch was. Das, was du hast, das Produkt, das iPad, ist nicht mehr das Neueste. Dir fehlt der Stift. Ne? Dir fehlt der Stift dazu. So funktioniert unsere Konsumgesellschaft. Sie appelliert an deine Unzufriedenheit. Das macht es schwer, zufrieden zu sein. Aber wisst ihr, was der eigentliche Grund ist? Vers 7. Paulus erinnert uns daran, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Das sagt der Paulus. Das haben wir vergessen, dass wir eh nichts mitnehmen können. Nach dem Tod einer berühmten Frau wurde die Frage gestellt, vermutlich von den Erben, ja, wie viel hat sie denn eigentlich hinterlassen? Die Antwort lautete, alles. Na, die wollten natürlich den Betrag wissen, wie viel hat sie hinterlassen, wie viel bekommen wir? Aber es war klar, sie hat alles hinterlassen. Sie kann nichts mitnehmen. Oder hat jemand von euch schon einen Leichenwagen mit einem Anhänger gesehen? Ne? Keiner nimmt was mit nach oben. Und Paulus sagt, es ist klar, wir nehmen nichts in die Welt hinein, wir bringen auch nichts hinaus. Und deshalb kann Geld uns nicht zufrieden machen, weil es kann uns nichts bieten, was wir brauchen für das Leben nach dem Tod. Wir haben vergessen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, und du nichts dorthin mitnehmen kannst. Wir sagen deshalb so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, wir wissen das, aber in unseren Gedanken vergessen wir das immer wieder. In der Adventszeit singen wir, was singen wir so schön? Freue dich, Welt, dein König naht. Aber unsere Freude ist größer, wenn der Postbote mit den neuen Paketen naht, oder? Das ist doch der Gedanke. Also gerade zur Weihnachtszeit. Ich habe wirklich überlegt, passt das in der Woche vor Weihnachten, über Geld zu reden. Ja, es passt, weil es mit unseren Erwartungen verbunden wird. Und weil Weihnachten auch sehr materiell geworden ist. Unser Fokus verschiebt sich immer wieder von diesem zeitlichen, oder soll sich verschieben, von diesem zeitlichen Reichtum hin zum ewigen Reichtum in Christus. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ich will ja nicht unbedingt reich sein, aber ich will einfach ein bisschen mehr. Ist das denn schon falsch? Oder vielleicht hast du die Frage, und das ist ja wirklich eine gute Frage, darf ich meinen Chef um eine Gehaltserhöhung bitten? Das ist eine spannende Frage, oder? Darf man das als Christ? Wir sollten doch zufrieden sein, wenn ich genug habe, um eigentlich Dach über dem Kopf, Nahrung, Kleidung. Wie würde Paulus antworten? Wenn wir jetzt nur diese Stelle angucken, würde ich sagen, dann haben wir nicht alle Antworten, die wir brauchen. Es gibt auch noch andere Sachen. Ich würde sagen, ob du deinen Chef nach einer Gehaltserhöhung fragen darfst, die Antwort ist, es kommt darauf an. Es kommt auf dein Herz an, es kommt auf die Situation an. Weil wir haben auch das biblische Prinzip, Du sollst den Ochsen das Maul nicht verbinden und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Von daher denke ich, gibt es Gründe oder es kann Gründe geben, wirklich mit deinem Chef darüber zu sprechen, das Gehalt mal anzupassen. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass du falsche Absichten dabei hast. Und es gibt viele Dinge dabei zu bedenken. Natürlich, einige von uns arbeiten noch in christlichen Werken. Und natürlich überlegen wir da oder fragen uns, ein christliches Werk kann vielleicht nicht die gleichen Löhne zahlen wie vielleicht ein Unternehmen, das jetzt nicht das jetzt gewinnbringend orientiert ist zum Beispiel. Das kann mit einer Leistung zu tun haben und so weiter. Aber es kann berechtigte Gründe geben, das. Aber die Frage ist hier, was sagt dein Herz? Warum brauchst du mehr Geld? Warum willst du mehr Geld haben? Also, zusammengefasst zu diesen drei Versen, Paulus sagt nicht, du kannst zufrieden sein, weil du mit dem, was du hast, sondern er sagt, du kannst zufrieden sein, weil du mehr hast als Nahrung und Kleidung. Und das darf dir genügen. Was ist also der Gradmesser? Wann leuchtet also diese Warnleuchte in deinem Auto oder in deinem Leben auf, wenn Geld für dich eine Gefahr ist? Prüfe deine Zufriedenheit. Die Zufriedenheit ist das Merkmal oder das sind die ersten Symptome. Und die Warnleuchten im Auto sollten wir nicht ignorieren, denn wenn wir das tun, kann das langfristige Folgen haben. Und das ist mein Übergang zum zweiten Punkt, nämlich was du erleben kannst, wenn Geld für dich eine Gefahr ist. Was sind die Folgen von der Geldliebe? Also nochmal zur Erinnerung, Paulus warnt hier nicht einfach nur vom Geld, sondern vor der Liebe zum Geld. Und es spielt auch keine Rolle, ob du arm oder reich bist oder wie dein aktueller finanzieller Status ist. Es ist der Wunsch nach mehr, der dazu führen kann, dass Menschen, wie Paulus jetzt hier schreibt, sogar vom Glauben abgeirrt sind. Also, das ist das Verrückte, es fängt so leicht an mit dieser Unzufriedenheit und endet mit diesem Abfall vom Glauben hier. Und diese nächsten zwei Verse, ich lese sie uns vor, die Verse 9 und 10, die lehren uns einiges über Geld, die Verse 9 und 10. Denn die, welche reich werden wollen, also nochmal nicht die Reichen selbst, sondern die reich werden wollen, das kann jeder von uns sein, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also was lehren uns diese Verse hier über die Gefahr des Geldes? Das eine ist, Geldliebe ist verführerisch. Paulus schreibt hier, sie fallen in Versuchung. Es ist ja nicht so, dass man sich vornimmt, geldgierig zu sein oder unzufrieden zu sein. Es geschieht mit uns, ne? Vers 9, es ist eine Versuchung, in die man gerät. Nicht wir suchen die Versuchung, sondern die Versuchung sucht uns. Also wir sind uns der Gefahr nicht bewusst. Das ist, was ich sagen möchte. Geldliebe ist verführerisch. Wir sind uns der Gefahr nicht bewusst. Das Zweite, was Paulus hier sagt, Geldliebe entwickelt eine Eigendynamik. Wir haben hier eine Steigerung. In Vers 9, das ist die in Versuchung fallen, Fallstricke, Begierden, Untergang, Verderben, Glauben abgeirrt, Schmerzen verursacht. Also es fängt manchmal klein an und wir haben vorher gelesen von der Unzufriedenheit. Und am Ende steht möglicherweise der ewige Untergang und Verderben, vom Glauben abgeirrt. Und dann, was Paulus auch noch schreibt, zum Schluss in Vers 10, sie haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Sie haben sich selbst geschadet. Also gewisse Selbstverstümmelung. Geldliebe ist Selbstverstümmelung. Es waren jetzt keine gesuchten Schmerzen, aber es fühlt sich am Anfang auch gar nicht nach Schmerz an. Aber letztendlich schaden wir uns damit selbst. Und die Bibel enthält viele solcher Beispiele, die uns warnen sollen. Wir haben den Achan zum Beispiel in Josua Kapitel 7. Der war habgierig, hat sich von dem, was verboten war, Dinge selbst unter den Nagel gerissen, hat sie versteckt. Und das, was er getan hat, kostete vielen seiner Landsleute das Leben und letztendlich auch den Tod seiner eigenen oder ganzen Familie. Wir haben von Gehasi gelesen, eben in 2. Könige 5. Seine Habgier führte zu einem Aussatz, sein Leben lang und für seine ganze Familie. Und nicht zuletzt Judas für läppische 30 Silberstücke Jesus verraten. Jetzt vielleicht denkst du, okay, jetzt habe ich ein bisschen, ich habe eben krasse Beispiele gewählt, oder? Das sind so dramatische Geschichten. Ja, Geldliebe endete dann immer so mit dem Tod. Ja, das ist so ein bisschen so, wenn du eine Krankheit hast und Symptome hast und denkst, okay, ich gucke mal im Internet, was das sein könnte, ich spiele mal selbst Doktor, googelst danach, was passiert, es werden dir immer die schlimmsten Bilder angezeigt, oder? Und was denkst du? Trifft nicht zu. Das ist immer nur Dramatik. Genauso könnten wir hier sagen, ja, die Geschichten, das ist alles nur Dramatik. Ja, das ist alles halb so schlimm. Alles halb so wild. Aber wir erinnern uns, das Symptom, das Warnzeichen, die Warnleuchte im Auto geht an bei Unzufriedenheit. Und sie ist nicht harmlos, sie ist eben verführerisch, entwickelt eine Eigendynamik. Und am Ende kann es das geistliche Leben kosten. Und wie schwierig das im Alltag ist, das möchte ich mit ein paar Beispielen kurz deutlich machen. Mit Besitz und Geld oder auch vielleicht mit Karriere, wir können das ja eigentlich auch dazufügen. Am Anfang ist man vielleicht dankbar. Dankbar für die Wohnung, dankbar für das Haus, dankbar für den Beruf oder beziehungsweise die Arbeitsstelle, die Gott einem geschenkt hat. Und man sagt, das ist eine besondere Gnade Gottes. Und wie ist das so? Ich sage immer, Besitz verpflichtet. Wenn Gott einem ein Haus anvertraut, wenn Gott einem eine Arbeitsstelle zur Verfügung stellt, dann muss man auch ordentlich damit umgehen. Ja, ein Haus, es verlangt dann immer wieder auch Pflege. Nach einigen Jahren muss das oder das repariert werden. Und wir wollen es auch wirklich schön haben. Besitz verpflichtet. Und diese gute Gabe Gottes, das sind ja gute Gaben Gottes, über die wir reden, und die können langsam kippen, ohne dass wir es merken. Die Sorge um den Erhalt dieses Besitzes verlangt dann irgendwann so viel Einsatz, dass wir müde sind. Müde im Alltag, dass wir darüber hinaus noch irgendwelche Beziehungen pflegen. Beziehungen zu Freunden, aber vielleicht auch die Beziehung zur Gemeinde. Da ist dann vielleicht der Weg zu weit, zu anstrengend. Oder man kann sagen, ich habe es jetzt schon so weit auf der Karriereleiter geschafft. Ich kann mir jetzt nicht leisten, nochmal zurückzutreten und in die zweite Reihe zu gehen. Und mir ist es mal bewusst geworden, eine Immobilie heißt ja nicht ohne Grund Immobilie, ne? Es ist unbeweglich. Das kann man nicht verschieben. Sie bindet dich an einen Ort. Kann es sein, dass es das Haus ist, das dich davon abhält, wenn Gott dich ruft, irgendwo hinzugehen? Es ist ja nicht falsch, dass wir uns an Häusern erfreuen, dass wir uns an Autos erfreuen, dass wir uns am Erfolg im Beruf erfreuen. Und deshalb kann dieser Gradmesser der Zufriedenheit, die Frage kann ich gar nicht für dich beantworten, sondern sie beantwortet dein Herz. Ich möchte damit nur zeigen, dass die guten Gaben Gottes, ja, das sind gute Gaben Gottes, Besitz sind gute Gaben Gottes, die sich aber verkehren können in Dinge, die uns davon abhalten, das wirklich Wichtige zu kümmern. Geldliebe ist trügerisch. Ja, wir haben den Wunsch, Gott nachzufolgen, wie der reiche Jüngling vielleicht. Kennt ihr den reichen Jüngling in der Bibel, Markus 10? Der Mann hatte gute Motive und wir lesen in Markus 10 dann, dass das steht ausdrücklich, dass Jesus ihn ansah. Jesus ihn lieb gewann und dann kommt Jesus dummerweise auf das Thema Geld zu sprechen und besitzen. Und das war diesem jungen Mann dann doch zu viel. Und damit wurde dieser junge Mann vor die Entscheidung gestellt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In Matthäus 6, Vers 24. Jesus sagt nicht, ihr sollt nicht Gott dienen und dem Mammon, sondern ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wenn wir ein Haus kaufen, dann fühlt sich das nicht so an wie, oder eine Karriere beginnen, dann fühlt sich das nicht so an wie, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sondern nehmen wir das als Geschenk Gottes an. Aber die Frage, die dieses Jüngling hatte, war, dienen wir dem Geld oder dienen wir mit dem Geld? Das ist ein Unterschied. Und der Text sagt hier ausdrücklich, einige sind vom Glauben abgeirrt. Wie kann es sein? Menschen, die gut begonnen haben und die nicht dranbleiben. Und die Antwort finden wir meiner Meinung nach in einem Gleichnis, das Jesus erzählt. Das Gleichnis vom vierfachen Acker. Jesus spricht da die Frage an, warum Menschen nicht am Glauben dranbleiben. Und in den Versen 20 bis 22 erklärt Jesus von diesem Samen, der ausgestreut worden ist, und erklärt dann, wie das zu verstehen ist, und sagt, dass einige von diesen Samen auf den felsigen Boden gestreut wurden. Und dann sagt er in Vers 20 bis 22, auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Wir sehen eine erste Reaktion der Freude über Gottes Wort. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, und jetzt kommt's, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Der Betrug des Reichtums, der macht deutlich, dass die Saat des Evangeliums nie wirklich tief in das Herz gefallen ist. Da war vielleicht eine anfängliche Freude da. Und deshalb ist die Predigt heute eine Warnung an dich und eine Ermutigung an dich, dran zu bleiben. Nimm diese Warnsignale nicht auf die leichte Schulter. Wir sind jetzt ein halbes Jahr mit diesem orangen Licht gefahren. Seit dieser Woche haben wir wieder kein Licht mehr auf unserem Armaturenbrett. Aber wir sind vorher bei der Werkstatt gewesen und die haben uns gesagt, schon in Ordnung. Du musst dir keine Gedanken machen. Das ist was anderes. Ne? Das Problem ist nur, jetzt weiß ich nicht, wenn diese, vielleicht kommt ja irgendwas dazu. Dann müsste ja aber eine neue Anzeige kommen. Ne? Deshalb, wenn diese Warnleuchte in deinem Leben auftaucht, ist es die Ermutigung, nämlich die Werkstatt aufzusuchen, dein Herz auf Herz und Nieren überprüfen zu lassen. Und was hast du zu tun? Das ist mein dritter Punkt. Nämlich, was kannst du tun in diesem Kampf um die Gefahr des Geldes? Wie kannst du also vorgehen, damit Geld keine Gefahr für dich ist? Und das sind die Verse 11 und 12. Ich weiß nicht, wie das bei euch in den Bibelübersetzungen ist, aber viele trennen nach Vers 10 und geben eine neue Überschrift. Bei der Vorbereitung habe ich aber den Eindruck, dass Vers 11 und 12 noch zum vorherigen Abschnitt dazu gehören, weil sie uns nämlich die Gegenstrategie beschreiben. Vers 11 beginnt nämlich mit du aber, o Mensch Gottes. Das heißt, Paulus möchte ganz bewusst einen Kontrast setzen zu dem, was vorher. Du aber, also bezieht sich zurück. Und jetzt kommt die Strategie, die Paulus diesem jungen Timotheus empfiehlt und sagt, du aber, o Mensch Gottes, der mit Gott lebt, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Und dann kommt es, ne? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Das heißt, Paulus hat hier eigentlich einen zweifachen Rat in Versen 11 und 12. Er sagt einerseits, fliehe vor diesen Dingen. Ne? Ich meine, wann hast du zum letzten Mal gerufen oder gehört, flieh oder lauf, das ist eigentlich ein Wort, das wir verwenden, wenn wirklich große Gefahr droht, wenn so ein Löwe hinter dir her ist. Okay, das ist schon lange her. Feuer oder irgendwas, was dir groß Schaden zufügen kann, da sagt man nur noch, lauf, ne? Lauf, wie so schnell wie du kannst. Merkt ihr diese Heftigkeit des Wortes, die Paulus hier verwendet, wie groß er die Gefahr des Geldes sagt, fliehe vor diesen Dingen. Du kannst nicht weit genug weglaufen. Und dann ist das Wort, das er hier mit fliehen verwendet, ja ein... Man sagt immer ein fortlaufendes Verb, also die Idee ist nicht nur einmal weggelaufen und dann ist es gut, sondern eigentlich heißt es, fliehe ständig vor diesen Gefahren. Du musst eigentlich ständig weglaufen. Gute praktische Frage, wie können wir ständig vor dieser Gefahr der Geldliebe weglaufen? Eine Möglichkeit ist, wenn möglich, auf Werbung verzichten. Weil nämlich Werbung genau die Absicht hat, uns unzufrieden zu machen. Also die Frage wäre mal, über deine ganze Abonnements durchzugehen und sagen, welche Werbung brauche ich wirklich? Und das andere ist, und ich gebe es jetzt zu, ich habe eine Schwäche für Bücher, das ist aber eigentlich eine Auszeichnung für Theologen, ne? Die sollten eine Schwäche für Bücher haben. Ne? Mein Problem war einfach nur, dass ich Bücher gekauft habe und gekauft habe und gekauft habe. Ich wusste, ich kann sie nicht lesen. So viele, wie ich kaufe, die kann ich einfach nicht lesen. Und ich brauchte aber, meine Frau musste mir dann irgendwann sagen, das geht so nicht weiter, das ist ja schließlich ihr Geld, ne? Das in die Bücher geht. Ich meine, es gibt schlimmere, finde ich, es gibt schlimmere Kaufsünden als das, oder? Aber es waren ja auch gute Bücher, muss ich dazu sagen. Aber ich wusste, ich werde es ja gar nicht schaffen, die zu lesen. Wir mussten irgendeine Strategie überlegen, dass das nicht nochmal passiert, dauerhaft. Also passiert immer wieder noch, aber seltener. Und wir haben es so umgestellt, dass quasi meine Frau immer die E-Mails bekommt, wenn ich ein Buch bestelle. Bei Amazon immer. Meine Frau kriegt die Nachricht. Also zumindest bei Amazon. Ich habe noch andere. Man kann auch woanders Bücher kaufen. Das andere ist, was wir gemacht haben, ist, ich habe eine Liste angefangen und habe gesagt, wenn ich ein Buch sehe, das ich gut finde, und ich sehe viele Bücher, die gut sind, dann trage ich das in meine Excel-Tabelle ein und gucke dann irgendwann nochmal rein. Wisst ihr, was passiert? nach 1-2 Wochen sind die Bücher gar nicht mehr so interessant. Ich gucke dann rein und echt, das wollte ich mal? Gut, dass ich das nicht gekauft habe. Also Anschaffungen verzögern hat mir echt geholfen, nicht sofort zuzuschlagen. Nicht sofort zuzuschlagen, und mir hat es geholfen, dass wir gemeinsam darüber gesprochen haben. Und bei größeren Kaufentscheidungen müssen wir sowieso beide ein gemeinsames Ja dazu haben. Und so sperren wir uns manchmal gegenseitig die Konten. Ne? Aber viel, viel wichtiger als jetzt so ganz praktische Tipps, die ich jetzt mitgebe, ist eigentlich, auf das Herz zu achten. Wo ist vielleicht eine Unzufriedenheit, die in mir geweckt wird? Ja, was sind die Gesprächsthemen, die sich immer wieder dreht? Die könnten vielleicht ein Hinweis sein über Dinge, die mir wichtig sind. Paulus sagt einerseits, vor diesen Dingen, bitte, fliehe, ne? Eigentlich nicht bitte, er sagt eigentlich, da kommt kein Bitte vor. Flieh, einfach nur flieh. Dann sagt er aber nach, jage nach. Und dieses Fliehen, ich sage jetzt hier links und hier jage nach, eigentlich müsste ich sagen, fliehe und jage nach, weil das in die gleiche Richtung geht. Wir jagen nach und fliehen dabei gleichzeitig. Nämlich, wonach wir nachjagen sollen, ist, und das sind jetzt Dinge, alles Dinge, die mit dem Evangelium, mit der Gottesbeziehung zu tun haben. Gerechtigkeit, Gottesfurcht, ein Leben, ein heiliges Leben vor Gott. Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, erinnert uns alles so an die Früchte des Geistes. Ne? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Ne? Und erinnert an das Bekenntnis, das du bei vielen Zeugen abgelegt hast. Du hast gesagt, dass du dazugehörst. Leb auch entsprechend danach. Das ist das, wozu Paulus uns ermutigt. Nicht nur fliehe vor diesen Dingen, sondern auch gleichzeitig sagt, unternehme auch Dinge und Schritte, die dich in dem Charakter, gottähnlicher zu sein, näher bringen. Und ich meine, dass dazu die Besuche auch der Gottesdienste, der Bibelstunden oder auch der Zeiten der Gemeinschaft mit anderen Männern oder Frauen, die das gleiche Ziel verfolgen, da ganz, ganz hilfreich sein können. Das ist also Paulus' Vorgehensweise, um vor der Gefahr des Geldes zu warnen. Er sagt, was ein Anzeichen oder Symptome von dieser Gefahr sind, nämlich die Zufriedenheit. Er sagt, was die Folgen sein können, und sagt, man kann vom Glauben abhören. Und drittens sagt er, was man unternehmen kann. Und ich habe dich am Anfang der Predigt gewarnt und habe gesagt, es wird keine angenehme Predigt. Aber sie muss nicht unangenehm bleiben. Die gute Nachricht ist, und wir haben auch vorher gesungen darüber, dass Jesus Christus, der über alle Maßen reich war, um unseretwillen arm wurde. Ja, das feiern wir ja an Weihnachten. Er wurde arm. Er ist also unser Vorbild für Zufriedenheit. Er hätte den Himmel haben können, ist auf die Erde gekommen. Aber ich denke, das ist noch nicht die ganze Geschichte. Jesus ist als kleines Kind geboren, und das feiern wir an Weihnachten. Und dann hat er, und das ist jetzt sein Leben als Mensch auf dieser Erde, und das ist auch entscheidend. Und wir haben in Matthäus 4 eine Begebenheit, wo die Situation beschrieben wird, wo Jesus von Satan versucht wird. Und die dritte Versuchung, die ihm da begegnet, ist die, dass der Satan anbietet, geht auf den hohen Berg und Satan zeigt ihm alle Reichtümer der Welt und sagt, Jesus, alles kann dir gehören, wenn, jetzt kommt wieder entweder oder, Gott oder Mammon, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus stand also genauso wie wir vor der Herausforderung, entweder Gott oder Mammon. Und er entschied sich für Gott. Und das ist genauso wichtig für uns, nicht nur die Geburt, sondern auch das Leben und das Sterben von Jesus ist für uns wichtig, weil er nicht nur geboren wurde als Mensch, sondern er lebte auch das perfekte Leben, was wir hätten leben müssen. Und deshalb gilt heute, wenn du merkst, dass deine Zufriedenheit eben nicht autark ist, unabhängig ist, dass du Gottes Maßstäben nicht gerecht wirst, dann dürfen wir uns daran erinnern. Das Leben von Jesus ist vollkommen. Gott sieht Jesus und sagt, das Leben von ihm ist vollkommen. Weil Jesus gerecht gelebt hat. Und stellvertretend für uns gestorben ist, für unser stümperhaftes Leben. Und das gibt uns Trost und Zuversicht, dass sein Leben gilt von Jesus. Und gleichzeitig ermutigt es uns dazu, ein Leben der Dankbarkeit und Zufriedenheit für ihn zu leben. Amen.